Mensch, Volker, du wolltest dir merken, worüber wir reden wollen. Ist an.
Ja, habe ich mir aber nicht. Also, wir haben ein tolles Thema. Du traust dich da jetzt noch nicht ran.
Ich traue mich an das Thema letztes, nicht ran. Ich traue mich jetzt einfach alles. Was soll denn passieren?
Ja, dann sag mal dein Sprüchlein auf mit dem 15. Juli. Oder?
Erstmal sagen wir, wer wir sind. Du fängst an.
Ja.
Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho.
Ich bin Volker Bussmann, der kritische Psychologe. Und vor mir sitzt die journalistische Doreen Pelz, die am
15. Juli in der Millerntor Gallery, bei der Millerntor Gallery im St. Pauli Stadion, aus ihrem bisher noch nicht veröffentlichten, selbstgeschriebenen Roman vorlesen wird. Alle, die sich das gerne angucken und anhören wollen, kommt nach Hamburg, kommt in die Millerntor Gallery. Und ich traue mich zwar, aber ich mache mir richtig in die Hose.
Du hast mir noch nicht mal Auszüge deines Buchs gezeigt. Du hast zwar immer davon geredet und ich...
Es gibt eine einzige Person, und das ist noch verrückter. Das ist das Verrückteste an all dem. Es gibt bisher eine einzige Person, der ich daraus schon mal was vorgelesen habe. Und die befand das als gut. Und deswegen denke ich, dass das gut ist. Und deswegen setze ich mich jetzt auf eine Bühne und lese das vor.
Also du wirst mit Sicherheit einen höflichen Applaus kriegen.
Du bist derjenige, der den eins höflichen Applaus
macht. Nein, das ist, also so schlimm wird es ja nicht sein. Also du kannst ja ganze Sätze bilden und das ist ja auch nicht ganz experimentell. Na, aber es ist schon interessant, was das mit einem macht. Na, und du gerade, ne, du bist Journalistin und stehst permanent in einer Art Öffentlichkeit, ist zwar Radio, ne, viel Radio mit dabei, ne, und das, du bist, und Radio ist ja, da sieht man ja nicht alles, aber du machst ja auch Fernsehen.
Naja, und mit dem Podcast hier stehen wir ja auch in der Öffentlichkeit. Du bist inzwischen auch eine Person des der Öffentlichkeit.
Ja, ich kriege wie gesagt nichts mit, habe ich ja letztes Mal erzählt. Kann sein, ne, und, aber solange ich da, also diese Feedbacks, die kriege ich nicht.
Ja, nee, die kriege ich.
Und ich denke auch, dass ich dann, also hier, ich nenne es jetzt mal, akzeptiert bin. Es kommt ja immer darauf an, dass das Feedback, was man kriegt, möglichst positiv ist.
Ja, oder zumindest qualitativ hochwertig und vielleicht konstruktiv.
Ich glaube, aber nicht beim Publikum. Also wenn du Einzelfeedback kriegst, dann ist es konstruktiv. Ja. Also dann ist es auch differenziert.
Ja.
Aber so ein Applaus nach einer Lesung, ich würde mal sagen, das ist aus Höflichkeitsgründen mindestens.
Naja, also ich noch nicht mal, weiß ich nicht, Applaus wäre natürlich super.
Ich hätte natürlich auch dass du ein gutes Buch schreibst, so ein richtig
der
gutes
Horror,
Buch.
Der Horror ist eigentlich entweder, dass niemand kommt vorher, weil die schon sagen so, nee, machen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf. Oder aber Leute einschlafen oder aber Leute gehen. Das ist dann schon ziemlich direktes Feedback. So.
Also du willst schon ankommen irgendwie, ne?
Naja, das ist ja wie bei jedem, der sich irgendwie künstlerisch ausdrückt. Und dazu zähle ich jetzt Schreiben einfach mal. Ja. Das ist Kunst.
Ah, wie mit deinen Reportagen und so.
Genau.
Ne?
Also du möchtest ja schon, dass die Leute das irgendwie verstehen und im besten Fall, dass sie das irgendwie berührt.
Ja.
Dass das was mit denen macht.
Was macht das denn mit dir, wenn das ein gutes Feedback ist? Oder was macht das mit dir, wenn es ein schlechtes Feedback ist? Wovor hast du Angst?
Nee, pass auf, vor dem schlechten Feedback habe ich Angst,
ja.
Weil es schon, und das ist genau das, warum ich sage, warum, also jetzt mache ich das einfach. Seit ich den Entschluss gefasst habe, mit 16 Jahren Journalistin werden zu wollen, habe ich immer gesagt, ich möchte Schriftstellerin werden. Ich möchte schreiben. Und ich habe immer Gründe gefunden, ein Umfeld gehabt, was mich davon abgehalten hat, in irgendeiner Art und Weise. Weil es mich nicht gestärkt hat in der Idee, dass ich das wirklich kann. Weil einfach das nicht in irgendeiner Form in dem Sinne gefördert worden ist. Ne? Also jetzt ist es so, ich habe hier in Hamburg so viele Künstlerinnen und Künstler kennengelernt und einfach so ein Aufbruchsumfeld. Und nur mit dem kann es funktionieren. Weil wenn du dich so zufrieden gibst mit der Situation, wie sie einfach ist, kommst du ja nicht voran. Also so, ne? Du bist halt immer so in so einem Safe Space. Und was zu veröffentlichen, sei es ein Bild, sei es ein Song, sei es ein Text, das ist kein Safe Space. Das ist einmal springen, ohne zu wissen, dass der Fallschirm wirklich aufgeht. Und du kannst halt auf dem knallharten Boden landen, in dem es einfach ein Flop ist.
Das ist ein Risiko.
Das ist das größte Risiko daran. Und deswegen brauchst du schon ein gutes, aufgebautes Selbstbewusstsein, um das einmal so zu machen. Und gleichzeitig kannst du dahinter auch wirklich das geringste Selbstbewusstsein aller Zeiten haben. Du musst nur von deiner Kunst für den Moment überzeugt sein. Bin ich auch nicht immer. Manchmal denke ich auch, es ist alles Schrott. Jetzt muss ich mich auf eine Bühne setzen und dann lese ich halt irgendwas von jemandem anderen vor. Merkt ja kein Mensch.
Wie machen das dann Künstler oder Journalisten, die gut sind, die wirklich gut sind?
Genau so.
Also die springen jedes Mal in den Loch rein.
Jedes Mal springst du ins kalte Wasser. Ich habe es letztens ja auch schon erzählt, dass immer, wenn ich das Mikrofon anmache oder ich irgendwie was live machen muss oder so, es gibt immer kurz bevor ich loslegen muss, den Moment, dass mir klar wird, wie viele Menschen das jetzt gleich hören oder sehen werden. Und da fahre ich fast in Ohnmacht. Weil das, also ich kann halt auch viel vermasseln. Klar, ist dann sage ich mir kurz, es ist keine Raketenwissenschaft und es stirbt jetzt auch niemand. Oder ne, es geht nicht um Menschenleben, sondern es ist einfach nur eine Geschichte, die du gleich erzählst. Und was soll denn schon passieren? Aber es sind tausend Dinge, die parallel dazu passieren können. Bleibt dir auf einmal die Stimme, überschlägt sich so, da habe ich auch eine Tendenz dazu. Oder du verhaspelst dich und weißt nicht mehr, wo du bist. Dann denkst du wieder so, oh Gott, dann denkst du, du bist Analphabetin, weil du nicht richtig lesen kannst, weil du zu aufgeregt bist. Es kann die Technik versagen. Du kannst quasi wie einen Schlaganfall bekommen und irgendein Schimpfwort sagen. Theoretisch passiert ja nicht. Aber wenn du dich ärgerst, dass was daneben geht, könnte das. Sonst können tausend Sachen passieren. Und es geht einmal in deinem Kopf, also in meinem Kopf, geht das alles los.
Man steht quasi vor der Hölle.
Mhm.
Aber es gibt, ich glaube, deswegen bist du noch nicht so berühmt, weil bei dir die Realisierung dieses Gefühls stärker ist als bei anderen. Ich stelle mir jetzt nur mal vor, also wer bestimmt Höllenangst hat, ist so eine Frau wie Katja Riemann.
Mhm.
Na, so eine gute Schauspielerin, die also richtig, die weiß aber nie so richtig, ob sie jetzt wirklich gut ist oder ne, aber ist schon sehr bekannt und man muss schon so ein bisschen Oberfläche haben, dickes Fell oder so. Oder wer es bestimmt gar nicht spürt, ist Berlusconi. Ne, der spürt, doch, der Mann ist ja ein Öffentlichkeitskünstler, ein Leben lang in der Öffentlichkeit zu stehen, ohne irgendwas besonders gut zu können.
Ja.
Ne, also der ist Politiker, gut, ne, aber der hat bestimmt nicht viele Fans. Also er hat Leute, die ihn hassen.
Und also es gibt wie so auch ein Fans.
Kasper,
sonst ne, wo wäre ich mir er denk, ja nie ja, italienischer das, Präsident gewesen.
Er steht vor der Hölle. Ne, und jetzt gucke ich mir gerade an, was passiert da eigentlich, wenn man vor Publikum steht, direkt oder indirekt, ist eigentlich egal. Du kannst einen Text schreiben, den veröffentlichen, du hast dann auch ein Publikum indirekt.
Mhm.
Na, wenn du dann auf die Bücher guckst und die werden alle nicht gekauft, na, das ist so ein, ist schwierig. Mhm. Also man sollte dann schon ja die Öffentlichkeit bedienen. Dann ist immer so die Frage, wie viel. Na, und wenn du viel Angst davor hast, dann wirst du natürlich auch nicht viel die Öffentlichkeit bedienen. So eine Lady Gaga, die ist ja nur in der Öffentlichkeit.
Ja.
Das heißt, die lebt davon. Ich glaube auch wenn man jetzt so Markus Lanz sieht oder Richard David Precht, also
ich glaube, es ist immer eine Ambivalenz.
Nur in der Öffentlichkeit. Ja? Die leben nur dafür, dass sie öffentlich sind. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch ein Privatleben haben. Haben sie vielleicht. Aber es geht immer nur darum, dass wenn du da hinkommen willst, wo jetzt irgendjemand ist, brauchst du entweder wahnsinnig lange oder du musst sehr öffentlich sein. Das heißt, je öffentlicher du bist, ist eigentlich egal, was du tust.
Ja, klar.
Mit deinem Buch in die Öffentlichkeit gehen würde heißen, eine öffentliche Szene nach der anderen. Das Buch, das Buch, das Buch, das Buch hier, das Buch da und Doreen Peltz hier und das Buch von Doreen Peltz.
Ja.
Na, und dann wird dieses Buch überhaupt erst gut.
Ja, weil man drüber spricht.
Vorher weiß man es ja gar nicht.
Ja, genau.
Ein gutes Buch.
Und selbst wenn das polarisiert, ich denke zum Beispiel an die Feuchtgebiete, Oh, von ja. Charlotte Roach.
Ja, nee, Charlotte Roach ist ein Phänomen, glaube ich, in der Hinsicht.
Ja, aber also ne, dieses Buch hat viele überzeugt. Und aber, also ich habe es nie gelesen, weil ich denke so, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Ist auch eklig.
Ja, weiß ich. Ich habe es gelesen. Also sehr gutes mittlerweile Buch. Bin ich eigentlich so, dass ich sage, ich lese immer alles aus und mache mir dann ein Urteil darüber. Aber auch so, keine Ahnung, 50 Shades of Grey. Weltbestseller. Aber ich habe es nicht gelesen und ich habe auch keine Ambitionen dazu. Nicht, weil ich denke, dass die Geschichte schlecht ist, aber sie ist halt auch nicht besonders tiefgründig. Mhm. So, und dann denke ich mir so, ja, nee, ich will was lesen, was auch was mit mir macht. Außer, dass ich losgehe und auf einmal Kabelbinder kaufe.
Hast du schon mal gehört? Ich weiß nicht, ich habe mal gehört, dass... Also das heißt, ich habe gehört, ich bin überzeugt davon, dass das Publikumsphänomen ein Lichtphänomen ist. Ne, weil es geht immer ums Sehen oder auch ums Hören. Mhm. Das heißt aber, die Akustik ist ja ein Teilbereich der Frequenzen, also genau, der Lichtwellen. Genau, Frequenzen
machen ja alles. Das,
genau, niedrige Frequenzen ist Ton, ne, hohe Frequenzen ist Licht. Ne, also wenn du auf der Bühne stehst und liest, dann hast du 50 Leute im Saal oder 40 oder 100 oder 2000, ist eigentlich egal. Ne, die das Licht, du musst ja beleuchtet sein oder du musst etwas sagen, also sagen und sehen, ne, die das aufsaugen. Mhm. Ne, das heißt also, da sind letztendlich 50 schwarze Augenpaare, ne, die erwarten, dass du sie jetzt beleuchtest. Das heißt, sie wollen was sehen und die wollen was hören. Mhm. Ne, und das macht die Dynamik aus in einer Halle, ne, wenn da 50.000 Leute drin sind oder in so einem Stadion oder sonst wo oder Millionen. Na, das ist das, was Markus Lanz dann immer hat. Da gucken Millionen zu. Ja. Na, und das sind Millionen hungrige Augen, die dich eigentlich nur vernichten wollen. Das heißt, die warten drauf, dass du sie beleuchtest, dass du sie unterhältst. Und diese Erwartungshaltung, das macht den Druck aus. Das heißt, ein Lichtphänomen. Das, also ich nenne es mal ein Frequenzphänomen. Das heißt, also du musst die hungrigen Augenpaare der Zuschauer im Dunkeln, die sind alle im Dunkeln, na, die musst du beleuchten. Na, wenn du das gut machst, dann kriegst du anschließend Applaus das oder Geld oder sonst was. Wenn du das schlecht machst, siehe Opernsänger, die kicken oder so, ne, dann bricht die Hölle los.
Also ich verstehe total, was du meinst, aus meiner Sicht.
Aber dann hätte ich, Entschuldigung, dass ich das sage, aber dann hätte ich die Angst, die ein Künstler hat, an sich qualifiziert, weil das ist die Angst davor zu versagen, in der Hölle zu verbrennen.
Absolut, genau. Ne? Also es ist eine Versagensangst. Und natürlich ist halt das, ne, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass halt keiner klatscht. Das passiert ja, also Comedians, ne, denen passiert das ja am laufenden Band. Die testen ihre Programme, bevor die auf großen Bühnen machen. Ja. Und dann, man nennt das ja auch immer so baden gehen. Ne? Ja, also die gehen halt richtig baden, weil halt einfach niemand lacht. So, könnt's
aber
auch
spornt
einfach,
sie auch können, an. Es spornt sie an.
Klar, und du könntest
es gab Leute, die haben das provoziert, dass keiner lacht.
Sicher, absolut. Du könntest genauso dein Bühnenprogramm nennen. Das, die Comedy, bei der keiner lacht. So, und dann ist natürlich die Erwartungshaltung der Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörer oder wie auch immer, ist ja dann schon sehr gering. Also das wollen wir mal sehen, wie schlecht der ist. Ist es dann. Also da ist ja der Voyeurismus ist ja super. Ne, also egal, ob du jetzt, also weil du gerade gesagt hast, die wollen dich ja versagen sehen. Ich glaube, viele sind ja auch ganz wohlgesonnen, die da hinkommen.
Ja.
Und ich glaube, also das ist mein größtes Ding so. Die Menschen, die jetzt zu dieser Lesung da kommen, die kennen mich ja alle. Also ich denke, der Großteil, der dort sitzt, kennt mich sowieso persönlich. Und die haben ein Interesse und sind mir ganz wohlgesonnen.
Ich glaube, die sind wichtig, die Leute, dass die kommen.
Ja, weil das sind wahrscheinlich die Einzigen, die kommen. Das ist schon mal meine erste Versagensangst.
Ja, musst du da Werbung machen für, oder? Oder ist das im Rahmen davon? Das ist ja nicht,
das ist im Rahmen des Festivals, des Kunstfestivals. Das ist da werden ja Bilder ausgestellt. Es gibt Live-Musik auf der Bühne und es gibt eben auch eine Kulturbühne bei der Millerntor Gallery, wo du eben, was auch immer du machen möchtest, auf der Bühne da präsentieren kannst.
Machst du da ein Showprogramm drumherum oder setzt du dich da nur hin und liest
das? Das kommt ganz drauf an, wie überzeugt ich von meinem eigenen Text bin. Und das ist das Nächste, weil du das auch gerade gesagt hast, ne? dass die erwarten, dass da halt eine Show geboten wird oder so. Ich glaube inzwischen, dass ich könnte aus der Bibel vorlesen und die Leute würden gerne zuhören, weil meine Stimme halt super ist. Weil ich weiß, was ich mit meiner Stimme mache. So. Ah, okay. Also das wäre schon mal ein Pluspunkt, weshalb, also ne, wo du auch sagst, ja, das ist, da gehe ich halt hin.
Vielleicht und dann, fängst du ja so aus dem Off an und sprichst irgendwas und dann sieht man dich noch gar nicht und dann kommst du rein mit dem Buch. Ne, und dann, also ich meine, das, also wenn ich in eine Lesung gehe, ich habe das Problem manchmal, ich gehe manchmal in Konzerte in die Leishalle und buche mir dann Hörplätze.
Ja, wo du nichts siehst,
ich,
ne?
Ich brauche gar nichts sehen. Ich muss nicht einen Dirigenten von hinten sehen die ganze Zeit. Aber diese Musik, ne? Und wenn ich was an der Lesung höre, ne? Dann ist es eigentlich, muss ich da auch noch nicht mal hingucken. Ich sitze dann da und dann sieht dann aus, als ob ich einschlafe. Ist vielleicht nicht so respektvoll, aber ich höre dann. Ne? Ich höre die Stimme und ich höre den Text. Mehr brauche ich ja gar nicht.
Ich habe tatsächlich überlegt,
es sei denn, du bist auf der Bühne, will ich das auch sehen.
Ob ich daraus eine Live-Performance mache, genau.
Aber mitgucken dann. Ne?
Mitgucken, genau. Also im Sinne von das Ganze zu streamen. Also es kann halt ein absolutes Desaster werden. Das ist, ne, erstens ja,
was
mal.
Was redest du denn, dass es ein Desaster werden kann? Ein Desaster wird es ja nur, wenn du nicht gut vorbereitet bist.
Das ist korrekt.
Das heißt also, ob du jetzt liest oder so, ist die Frage des Konzeptes. Na, wenn du dein Ding drauf hast, wenn du lesen kannst, na, dann, und wenn du so liest, dass man mithören, also ich würde lesen üben auf jeden Fall. Ja, aber das ist dann lesen. Das ist dann, du hast eine gute Stimme, du kannst lesen, aber es ist die Frage, machst du was draus? Ne? Du kannst jetzt auf die Bühne stolpern, wie so Poetry Slam mäßig, dann ne? Sag mal, ja, Entschuldigung, dass ich hier bin. Ne, aber ich bin hier, ich bin dazu da, um sie zu demotivieren. Also da lachen
ich
auch
schreibe
alle.
Diese Worte ganz schnell mit, weil man, genau, mal erst tief stapeln und dann hoch hinaus.
So, jetzt kannst du natürlich sagen, so, ich habe den Anspruch, da wie so eine, ich nenne es mal wie die Provinzdrossel auf die Bühne zu stolpern, ne, und dann irgendwas darunter zu stammeln, ne, und dann kriegst du einen netten Applaus und ist gut. Ne, gut, dass vorbei ist, aber irgendwie wünschst du, bist ja Profi jetzt. Dann sage ich, es gibt ein ganz Gesamtkonzert und wenn es nur Minuten sind, würde ich sagen, okay, wie trittst du auf? Welches Licht? Welche Klamotten? Na, was sagst du? Wer führt dich ein? Na, du musst doch sagen, ich bin diejenige, die da, und das Buch ist dann entstanden. Das heißt, es muss einen eigenen Text geben vorher. Ob du den jetzt auswendig sagst oder nicht, aber es gibt eine Einführung. Du hast bestimmt 2 Minuten Zeit, da kann man viel machen. Na, das ist das Konzept und das ist die Vorbereitung. Sagen so, das ist dein Song.
Ja, ja, das ist in meinem Kopf, findet das auch alles schon statt.
Ja, das ist
also
aber
ich
die
bereite mich tatsächlich in meinem Kopf darauf vor. Ich werde auch über meinen Text nochmal gehen, ja. In Gänze. Das ist jetzt auch wieder so ein Moment. Das ist so ähnlich, ich weiß nicht, wer vielleicht eine Abschlussarbeit an der Uni oder so mal geschrieben hat. Kurz bevor die Abgabe ist, liest man nochmal so ein bisschen was und denkt, alles Schrott, ich schmeiße es weg, ich fange nochmal von vorne an.
Ja.
Das passiert jetzt auch immer mal. Und gleichzeitig, genau, mache ich mir halt, bin ich da sehr freudig und positiv aufgeregt im Sinne von, das will ich gerne machen und so würde ich gerne, dass das aussieht und das will ich so präsentieren oder wie auch immer. Das Konzept ist auf jeden Fall da. Und dann kommt, wenn ich dann richtig drüber nachdenke, denke ich mir so, was hast denn du gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen, das machen zu wollen? Also, ne,
Interessant, dass du das in Frage stellst, das ist dein Beruf.
Ja,
das
aber
macht
anders.
Eine Journalistin.
Ja, naja, pass auf, nee, das Ding ist,
nicht jeder,
ein Journalist, ich denke mir da ja nichts aus. Das ist ja das wahre Leben. So, ich könnte natürlich jetzt einfach ein Buch schreiben über das wahre Leben.
Das weiß doch keiner, dass du über dich schreibst.
Ich schreibe nicht über mich.
Natürlich, aber das
also
macht
ist
ja
natürlich
nichts.
Von meinem Leben
das
inspiriert.
Das ist bei jeder Schriftsteller, der schreibt über sich, von sich, autobiografisch. Ne? Manche, wenn man dann Routine hat, dann kann man mal eine andere Geschichte. Also, wie heißt diese Rowling, diese Harry Potter-Frau, die schreibt bestimmt nicht über sich, sondern die denkt sich Geschichten aus. Ne? Aber alles geht durch ihren Kopf. Wenn die sich Harry Potter nackt vorstellt, dann ist das in ihrem Kopf drin. Da kann ich immer denken, das, was sie aufgeschrieben hat, Harry Potter hat einen kurzen Penis oder so irgendwas.
Ja.
Das geht vorher da durch. Da meine ich, das ist natürlich eine bestimmte Form von Selbstnabelschau, ne, aber du kannst natürlich auch jemanden vorlesen lassen. Das heißt, du trittst dann zu zweit auf die Bühne, du setzt dich dann nebendran und also im Rahmen der Performance ist alles möglich.
Weil ich, also das ist auch das, woran ich dann immer mal zweifle, ob mit den Worten, die ich aufgeschrieben habe, das ausgedrückt ist, was ich eigentlich sagen will. Und deswegen glaube ich, dass ich den Text selber lesen muss, auch um damit die Message sozusagen noch mal deutlicher zu machen.
Es ist natürlich sehr roh, was du machst. Das heißt, es ist in dem Moment, ist das quasi ein Experiment, ein Öffentlichkeitsexperiment. Das ist von 0 auf 100. Also einer hat dein Buch bisher gelesen.
Es hat noch niemand gelesen.
Siehst du mal, jetzt kannst du aber, um das zu üben, kannst du in freundlichem Publikum vorher schon mal ein bisschen gucken, was das
aber für... Aber davon mache ich mir ja auch schon in die Hosen. Ich mache das jetzt einfach von 0 auf 100. Ja, ich setze mich da hin und lese das vor. Ja. Und wenn die Leute das dann gut finden, dann arbeite ich da noch ein bisschen dran und dann wird es veröffentlicht.
Das Problem ist, da sind wir in der Psychologie im Bereich der Scham. Das heißt, du schämst dich. Ne? Und das ist eigentlich für eine Frau sehr schicklich, wenn sie sich schämt. Das heißt, wenn sie nicht gleich alles zeigt. Charlotte Roach hat da eine ganz eigene Version. ist jemand, dass die nicht noch schon in einem Porno aufgetreten ist. Ist echt alles. Na, das heißt also, die entblößt sich in der Öffentlichkeit. Das ist immer so eine Frage, weil das künstlerisch ist oder pornografisch. Ne? Irgendwann wird es dann sehr persönlich. Ich schätze, dass dein Buch so in der Mitte liegt. Schon sehr persönlich, aber jetzt nicht pornografisch oder sonst irgendwas. Mhm. Aber selbst wenn es das ist, sagen wir mal, doch, das ist aus der Sicht des Sehers, bist nicht du das, sondern du bist das, was sie von dir sehen wollen.
Ja.
Das heißt, es ist eine Kunstfigur, die du darstellst. Immer.
Ja, das sicher.
Du denkst aber, du bist das selber. Das ist das Problem von vielen Künstlern.
Nee, also was ich an der Geschichte selbst zweifle ich nicht, die da stattfindet. Also die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, die ist
echt. Nicht echt.
Die ist echt gut. Die ist echt gut. Die Frage ist, und da bin ich halt, da ist der Punkt, wo ich kritisch bin. Ist es gut genug aufgeschrieben? Eben das, was du erzählt hast, du warst bei einer Lesung, dann gibt's den höflichen Applaus, weil er sich dafür die Mühe gegeben hat. Mhm. Die Story ist bei dir aber nicht angekommen. Und ich glaube halt, genauso wie du wenn du was malst, nicht den Geschmack von jemandem treffen kannst, kannst du genauso mit zu einfachen, zu komplizierten Worten, also zu einfachen oder zu komplizierten Worten, auch eine eigentlich gut gedachte Geschichte völlig versauen.
Aha. Theoretisch ja, ne? Praktisch, wenn es deine Geschichte ist, du das gelernt hast, also hier sprechen gelernt hast, schreiben gelernt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das schlecht aufgeschrieben ist, relativ gering.
Ich weiß.
Wenn nicht, gar nicht, das geht gar nicht eigentlich.
Ich weiß. So.
Das ist, wenn du sagst, der Schneider, ich mache eine Naht und die hält nicht. Das kann einem Schneider nicht passieren.
Ja, aber man kennt das doch selbst auch. Ne? Man liest ein Buch und, das ist es eher meistens, man liest ein Buch und merkt so, die Story ist ein bisschen flach. Mhm. Tief geht die nicht. So. Und ich habe mir aus meiner Sicht etwas ausgedacht, was sehr tief geht. Mhm. Also ich habe das jetzt auch... Es kann auch sein, dass es dann einfach zu kompliziert wird, ne? Wenn du halt, wie in einem Film, wenn du irgendwann nicht mehr verstehst, worum es eigentlich geht, weil es vor, zurück und nochmal irgendwo hinspringt.
Das war das Problem von Dostojewski übrigens.
Genau, also der hat halt tausende Seiten geschrieben und man versteht es halt nicht, weil es zu complicated ist irgendwie so. Das glaube ich nicht. Ich denke manchmal einfach, ich habe nicht genug Worte benutzt, um es zu beschreiben. So, und schreiben gelernt in dem Sinne habe ich nicht. Ich habe viel gelesen und schreiben gelernt für meinen Beruf.
Klar,
ist doch schreiben. Aber wie gesagt, das ist halt,
fängst du an mit Belletristik. Also ich meine, das ist ein Wagnis, aber das Wagnis ist, dass das nicht klappt, ist relativ gering. Es sei denn, du hast die falschen Erwartungen.
Ne? Nee. Also. Das Lustige ist, das siehst du, das wollte ich dir eigentlich auch noch erzählen. Ich habe jetzt für den Job bin ich an einem Gedenkmarsch mitgelaufen, zu Gedenken der Todesmärsche 1945. Von den Konzentrationslagern sind ja die Leute irgendwo dann einfach irgendwo hingeschickt worden. Ihr müsst jetzt dahin laufen oder so. Und meistens dann alle ums Leben gekommen. Und da gab es hier eben auch einige Veranstaltungen rund um Hamburg und da bin ich mitgelaufen und zwar bin ich mit einer Künstlergruppe. Also die wollen Gedenk- und Erinnerungsarbeit nur über Kunst machen. Mhm. So, ist auch ein spezieller Weg. Also die gehen jetzt nirgendwo hin und halten dann irgendwelche Vorträge in Schulen oder so, sondern
die
malen was oder machen Gedenkstein. Wir haben eine weiße Linie gezeichnet, gegen den Strich. Entgegen der Richtung, wie die damals gelaufen sind, haben wir über 30 Kilometer lang mit so einem Wagen, mit dem du die Linien auf dem Sportplatz ziehst, haben wir eine weiße Linie gemalt.
Ja.
So, dass halt Leute das sehen und sich fragen, aha, warum ist denn das hier? Wer hat denn das gemacht? Und mit dem du das machst, stellen die eine Frage und dann kriegst du halt die Antwort, das ist zum Todesmarsch. Ja. Und dann werden die ja erinnert und gebildet.
Ja. Wieso die Stolpersteine? Ne?
Nur halt mit einmal, mit einer 30 Kilometer langen weißen Linie.
30 Kilometer? Seid ihr gelaufen?
Also ich,
was ist das
die denn? Erste Etappe war 9 Kilometer und da bin ich mitgelaufen. Ach, und die sind über 3 Tage sind die 30 Kilometer gelaufen. Ja.
Wow. Das ist eine gute Sache.
Auf jeden Fall, in dieser Künstlergruppe bin ich halt mitgelaufen und das war auch genau das, was ich eingangs schon gesagt habe. Ne? Man muss die richtigen Menschen treffen, die einem den nötigen Schubs sozusagen geben. Und da war es ein Bildhauer dabei gewesen, der eben auch erzählt hat, dass er während Corona gar nicht Bild gehauen hat, sondern er hat angefangen zu schreiben. Und dann hat er sich hingesetzt, hat das, was er geschrieben hat, gelesen und hat gedacht, daraus habe ich verstanden, so ein Kunstwerk muss ich jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, das ist interessant, weil ich habe nämlich auch angefangen zu schreiben. Aha, und was denn und hin und her. Und dann ist da rausgekommen, dass er gesagt hat, du, ich glaube, das wird super. Wenn du willst, ich habe einen Kulturraum, ich habe eine Bühne, ich habe die Technik. Wenn du Bock hast, kommst du zu mir und liest. Das wird schon.
Mhm.
So. Und
das ist jetzt aber nicht Milan-Tour.
Nee, das ist noch was anderes. Da ist auch nichts ausgemacht oder so, sondern einfach nur die Begegnung und endlich ich traue mich, darüber zu reden.
Mhm.
Und noch niemand, wie gesagt, ich kann nur sagen, noch niemand hat ein Wort davon gelesen. Ich musste mich fürs Milan-Tour, für die Gallery, musste ich eine Bewerbung schreiben. Die haben nichts von diesem Text gelesen. Die haben einfach gesagt, ja, okay. Die kommt und liest.
Ja.
Also ich könnte auch die richtige Hochstaplerin, ich könnte so eine richtige Kunstperformance draus machen und mich da hinsetzen und nur vorlesen, quack, 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 quack.
Ja, das wäre, ja.
Auch könnte das, ich machen.
Mit einem bestimmten Anspruch. das muss ja eine Marke aufbauen damit. Ne, ich denke gerade, dass ich jetzt kenne ich jemanden, der veranstaltet ab und zu mal Soireen. Na, und da solltest du eigentlich vorlesen.
Mhm.
Na, so 20 Leute, das sind 20 Frauen.
Mhm. Ich kann ja jetzt auch dann
mal. Und da müsstest du auftreten.
Mhm.
Das muss man einfach machen.
Das muss man
also, wenn das
machen.
Rauskommt, das Buch,
ja,
dann würde ich sagen, das ist doch ein Act. Ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen Psycho, weißt du, so Doreen. Ne? Und,
der Titel des Buchs ist ja auch so eine Psycho-Sache.
Hast du den Titel denn schon?
Ja, klar.
Ist das schon gedruckt, das Ding?
Nein, könnte aber.
Was machst du denn damit jetzt? Mit dem Buch. Ist er fertig anscheinend.
Naja, immer noch mal verschlimmbessern. Und noch mal was Neues schreiben.
Ist das Book on Demand?
Nein, ist es
noch
nicht.
Kann ich das kaufen?
Noch gar nicht. Noch nicht. Erst wenn ich feststelle, dass die Leute das gut finden, dann wird es das zum Kaufen geben.
Hast du schon geschrieben?
Ja.
Gibt es schon auf PDF?
Theoretisch, ja.
Korrigiert und alles?
Ja, da bin ich auch noch dabei. Ja, gelayoutet, ja.
Hast du es auf dem Kindle schon mal angeguckt?
Ich habe kein Kindle,
aber
gelayoutet ist es tatsächlich auch schon.
Ich gebe dir
mal ein
Kindle, dann guckst du mal an.
Nee, ich muss es ja einfach nochmal...
Nein, der Kindle formatiert das doch.
Ja, aber ich muss es ja einfach nochmal lesen und nochmal rausstreichen und dann habe ich jetzt schon wieder neue Ideen, um es nochmal umzustrukturieren. Auf jeden Fall, ich wollte den Titel verraten.
Also das kommt jetzt. Okay. Ja, ich mache das jetzt, nur spannend.
Ja, der ist, ich habe dir das, glaube ich, schon erzählt, 2 Quadratmeter Orange.
Aha, naja.
Nee, so, ist erstmal aha. Und dann denkt man so, aha, was hat das denn zu bedeuten?
Ist gut, der Titel, gefällt mir.
Und zwar kommt der daher, dass man, also der Ursprung ist ein Kleidungsstück, ein großes orangenes, also nehmen wir jetzt mal ein Kleid, Wenn ich das anziehe, bin ich vorne ein Quadratmeter orange und hinten ein Quadratmeter orange. Mhm. Und um so aufzutreten in der Gesellschaft, auf die Straße zu gehen, brauchst du ja Mut, Selbstvertrauen, ein gutes Gefühl für dich selbst. Und das ist das Ziel der Hauptfigur. Sie möchte sich gerne wieder 2 Quadratmeter orange fühlen.
Aha. Wie lang ist das Buch?
Im Moment 178 Seiten.
Also eine gute...
So ein guter Taschenbuch-Roman-Format, würde ich sagen.
Gut. Da freue ich mich drauf. Ja, richtig, ja. Jetzt wird es spannend.
Jetzt wird es spannend.
Titel, ne?
2 Quadratmeter, ja, den gibt es schon immer, den gibt es schon seit Anfang
könntest
an.
Könntest du in einer Minute zum Schluss jetzt vielleicht erzählen, um was es da geht?
Habe ich doch gerade.
Nein, du hast mir den Titel erklärt. Aber jetzt noch ein kurzer Inhaltsabriss, kurze Übersicht. Was haben wir denn zu erwarten?
Es gibt eine weibliche Hauptfigur, die, man könnte sagen, mal wieder in ihrem Leben in einer Katastrophe landet. Sie zieht das offenbar so ein bisschen an. Und die Katastrophe beginnt damit, dass sie eine Trennung erfährt und dass sie damit nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist und was Glück bedeutet. Mhm. Und dafür braucht sie Hilfe. Und geht dann eben auch in Therapie und auch so einzelne Therapie sozusagen, Sitzungen, Gespräche sind Teil des Romans und man kann so ein bisschen mitverfolgen, wie sich diese Person entwickelt, um sich vielleicht wieder 2 Quadratmeter orange fühlen zu können.
Spielt sich das ab? 2 Monate oder 2
Jahre?
Nee,
das ist schon, also mindestens ein Jahr. So grob, würde ich jetzt denken. Ist der Zeitablauf. Mhm. Und ob sie
ist das ernsthaft
schafft,
oder lustig? Ist es ein lustiges Buch? Oder?
Es,
orange deutet auf gute Sprache hin. Ne? Also schon ein bisschen, schräg.
Es ist tatsächlich, also wie das immer so von außen betrachtet, bei den vor allen Dingen kleineren Katastrophen ist, die sind schon immer sehr amüsant, finde ich. Deswegen kann man die auch amüsant schreiben. Und es ist aber auch, das hat Tiefgang und hat viele, manchmal Erkenntnisse, die man vielleicht so, so ähnlich wie wir es im Podcast machen, ne? Dass man manchmal so Dinge erkennt, erst während man sie liest. Oder sie erlebt und dann geht es einem auf einmal auf. Ach, okay, deswegen mache ich das so. Deswegen habe ich mich seit, über mehrere Jahre in eine toxische Beziehung begeben. Deswegen habe ich so ein problematisches Verhältnis zu meinen Eltern oder sowas
in der Art. Das könnte eine Fortsetzungsreihe sein.
Wovon?
Ja, wenn man das erste Buch nimmt, dann sagen, wenn das einigermaßen, wenn dich das befriedigt, wenn das gut gelesen wird und gut ankommt.
Ich hatte jetzt tatsächlich die Idee.
Dann könnte noch ein zweites Buch kommen da.
Ja, also
weil das hört sich nach Serie an.
Genau, ein zweites Buch auf jeden Fall. Es war jetzt die Überlegung, ob das dann einfach 2 Quadratmeter blau heißt, weil vielleicht streben wir ja danach, uns 2 Quadratmeter orange zu fühlen, weil wir denken, dass das Glück bedeutet. Also irgendwas, was leuchtet, ist Glück. Und dann stellst du irgendwann aber fest, ich sitze hier eigentlich die ganze Zeit nur in meinem überdimensionalen blauen Hoodie zu Hause und bin trotzdem glücklich und zufrieden, obwohl ich nicht dahin gekommen bin, wo ich eigentlich hin wollte. So. Wer weiß, ob die Hauptfigur des Romans...
Schauen wir es uns an am 15. Ja. Juli im Millerntor.
Vorher bei... Ja, nee.
Vielleicht
das kann
dann
ich auch
schon...
Du, wenn mir vorher schon einer sagt, dass der das nicht gut findet, dann gehe ich doch da am 15. Juli nicht auf die Bühne.
Du brauchst doch auf jeden Fall mindestens eine Erstauflage von 20 Exemplaren einfach für deine Freunde. Also egal, ob das gut ist oder nicht, das ist doch... Das Ding ist
signiert.
Doch,
es gibt, sogar schon ein Design fürs Deckblatt.
Ja klar, du musst das doch zum Geburtstag verschenken. Also wenn ich jetzt Geburtstag habe, dann will ich von dir so ein Buch geschenkt haben.
Okay.
Also einfach, dass es das gibt. Mhm. Selbst wenn es mir nicht gefällt, ist mir doch egal. Das ist doch geschrieben.
Auch da,
das ist,
auch
das
da habe ich mir richtig was überlegt, weil ich bin auch ein Mensch, die im Buchladen Bücher kauft, weil mir das Cover gefällt.
Ja.
Weil das Cover irgendwie raus...
Ja, klar, das mache ich mit Wein zum Beispiel.
Ja. Genau, weil das irgendwie mich anspricht. Und das Cover sozusagen wurde von mir und meiner Nichte zusammen gemalt.
Ich glaube, ich muss noch dafür sorgen, dass diese Bücher ein Format kriegen.
Du willst doch schon immer mal was verkaufen. Werd doch mein Verleger.
Mal gucken, ja. Ich habe noch nie was verlegt.
Na, ja, du, ich habe noch nie was geschrieben.
Ich
also
bin derjenige,
nicht so.
Der es theoretisch immer ganz gut weiß. Ja, nee, also ich glaube, du solltest zu dieser Lesung eine Art Erstauflage bereitstellen.
Eins habe ich auf jeden Fall mit, bestimmt.
Ja, es geht nur darum, dass die Leute dann was mitkriegen. Ne? Und wenn keiner da ist, dann deine Freunde, die nicht kommen
die gekommen
konnten,
sind.
Ne? Und die nicht gekommen sind. Ja, die, egal.
Also
ne?
Du auf jeden Fall, du kriegst dann da auf jeden Fall ein Buch geschenkt.
Ja.
Mit Widmung.
Mit Widmung. Und ja, okay.
Ist jetzt ist Schluss. Jetzt hast du beschlossen, es ist Schluss.
Ach so,
ich habe
ja.
Jetzt auf meinen Applaus am Ende noch gewartet.
Wo ist unser Publikum?
Ja, abgehauen.
Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho.